Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Brief an die Hebräer im 13. Kapitel. Da heißt es: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, zu unserem Hochzeitstag diesen Mai ist es das 31. Mal. Da holt meine Frau manchmal das Fotoalbum von damals aus dem Regal, setzt sich neben mich, schlägt es auf und wir schauen dann die Fotos an. Schöne Erinnerungen sind das. Damals, das war ein Tag, der unser beider Leben, auf eine neue Spur brachte. Er wirkt sich aus bis heute. Gott sei Dank. Mann, war ich damals noch jung, denke ich mir, wenn ich die Bilder sehe. Und dünn. Unglaublich. Und nicht nur ich, auch meine Frau und alle anderen auf den Fotos, die haben sich verändert. Die Zeit ist weitergegangen. Viele auf den Fotos sind schon gestorben. Und ich frage mich da manchmal, was war damals und was bedeutet es für uns heute? In unserem Predigtabschnitt schlägt der Apostel auch ein Album auf. Nicht ein Hochzeitsalbum, sondern Gottes Erlösungsalbum. Ganz kurz, aber nachdrücklich tut er das. Gott, der unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, sagt er. Da klingen durchlebte Stunden an, die alles veränderten. Der Gang Jesu nach Jerusalem, sein letztes Abendmahl, sein Leiden, der Prozess, sein vergossenes Blut, sein Tod und seine Auferstehung, die unsere Erlösung bewirkten, die den ewigen Bund des Heils und des Friedens mit uns bewirkten. Doch der Apostel Paulus macht keinen Film draus, er erzählt das nicht ausführlich, die ganze Geschichte, so wie die Evangelisten es tun, sondern er erinnert nur und klappt das Album dann gleich wieder zu. Er kehrt zurück in die Gegenwart der Gemeinde, an die er schreibt, und er überlegt, was bedeuten die Ereignisse damals vor 2000 Jahren für uns heute? So wie wir es mit unserem Hochzeitsalbum auch gemacht haben. Ohne den Tag damals gäbe es unsere Kinder nicht, wären wir nicht eine Familie geworden, hätten wir nicht einen treuen Partner an unserer Seite. Kann man das von der Erlösungstat Christi auch sagen? Hat sie auch alles verändert? Können wir auch einfach nur dankbar dafür sein? Der Apostel Paulus, der packt seine Antwort in einen Segenswunsch fast am Ende seines Briefes. Das ist die Stelle, wo wir normalerweise bei einem Brief schreiben würden. Also wenn ich so einen amtlichen Brief schreibe, schreibe ich mit freundlichen Grüßen, Ihr Pfarrer Robert Augustin, oder an meine Tochter oder so, tschüss, Bussi oder irgend sowas. Und bei einer SMS würden wir ein Smiley vielleicht machen. Hören wir noch einmal genau hin, wie der Apostel Paulus seinen Brief abschließt. Der sagt, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe und seinen Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da steht dann wirklich Amen dahinter im Brief. Amen. Vier Bemerkungen dazu. Mich bewegt das irgendwie, dass jemand einen Brief mit so viel geistlichem Inhalt abschließt. Also nicht Tschüss Bussi oder so, sondern er erzählt von Jesus, er erzählt von Gott. Na klar, es war ein Apostel, sagen wir jetzt vielleicht. Es war auch ein besonderer Brief an eine oder mehrere Gemeinden. Vielleicht kennen Sie das auch, dass jemand manchmal zum Jahresende so ein Rundschreiben macht an den erweiterten Freundeskreis. Und da wird halt dann berichtet von dem ganzen Jahr, was da los gewesen ist. Aber selbst in solchen Rundschreibebriefen, da endet der Brief selten so irgendwie mit etwas mit Gott, sondern da heißt es dann auch, bis zum nächsten Mal oder so. Klar, es ist auch wichtig, dass so ein Brief nicht vor Frömmigkeit trieft und andere überrollt, aber viele Christen heute trauen sich nicht einmal mehr, wenn sie jemandem zum Beispiel zum Geburtstag gratulieren, demjenigen Gottes Segen zu wünschen. Da fühlen sie sich schon, komme ich jetzt vielleicht ein bisschen zu fromm daher? Und das finde ich einfach schade. Ich finde, die kleinen geistlichen Gesten, die erbaulichen Halbsätze, die haben sich aus dem Alltag vieler Menschen davongeschlichen. Und das müsste eigentlich nicht so sein. Wir hatten mal eine Partnergemeinde in Ungarn. Die Ungarn begrüßen sich, Sie wissen es, Ereshvar ami Istenünk am Sonntag oder wenn sie sich begegnen. Das bedeutet, ein feste Burg ist unser Gott. Das ist denen ihr Tagesgruß. Und da denken die sich nichts Schlimmes dabei. Er hat es erinnert, dort zumindest völlig ungezwungen, an eine geistliche Wahrheit. Und warum nicht am Ende eines persönlichen Briefes an irgendjemanden auch mal schreiben und ich wünsche dir Gottes Segen oder unser Herr Jesus Christus segne dich oder etwas in der Art. Und warum nicht im Alltag auch Zeichen des Segens einmal nutzen? Das erzähle ich den Eltern im Taufgespräch oft. Wie geht es mit der religiösen Erziehung? Die versprechen ja, ihr Kind religiös zu erziehen. Eine Möglichkeit ist, abends, wenn man nochmal das Kind ins Bett bringt, das Kreuzeszeichen auf die Stirn zu machen und zu sagen, der Herr Jesus segne dich in dieser Nacht. Und das machen wir übrigens auch bei der Tauferinnerung in der Osternacht. Gehen wir vor zum Wasser und machen ein Kreuzeszeichen uns in die Hand oder jemand anderem auf die Stirn. Es spricht gar nichts dagegen, dass wir Christen uns gegenseitig einfach auch mal sehr persönlich, vielleicht mit einer Geste verbunden, den Segen zusprechen. Die Katholiken machen es uns vor mit dem Kreuzzeichen. Martin Luther hat es auch noch gemacht. Wir haben es ein bisschen verlernt. In meiner Jugend, da war ich ja im Internat in Winsbach und da hatten wir mal einen recht guten Pfarrer, der hat uns da so ein bisschen fromm aufgemischt und da hat sich's eingebürgert und ich finde es eigentlich, das erinnere ich mich immer noch, hat sich's eingebürgert, dass wir uns nicht begrüßt haben mit Hallo, sondern dass wir immer gesagt haben Shalom zueinander als Gruß. Shalom, Friede, das hebräische Wort für Friede. Wenn wir heute jetzt an Israel, an das von Gott auserwählte Volk, an das, was dort los ist, denken, da müsste man es doppelt und dreifach sagen, Shalom. Also, warum nicht? Ich finde, der Briefschluss des Apostels, der ermutigt uns, der macht uns Mut, frisch und fröhlich fromm zu sein, ohne uns dessen schämen zu müssen. Die zweite Bemerkung, unser Predigttext beginnt und endet mit dem Blick auf Gott. Ähnlich wie auch das Vaterunser. Und dazwischen, da kommen dann wir und unsere Welt, unsere Wirklichkeit. Der Gott des Friedens aber, auf den schaut der Apostel zuerst, der mache euch tüchtig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zufällig jemand unter uns haben, hier, der Irene, die Irene heißt, wahrscheinlich nicht. Irene, das ist ja ein Name, der heißt Friede. Das ist das Wort, was der Apostel in unserem Predigttext wirklich auch verwendet. Irene, der Gott des Friedens. Gott ist trotz allem Leid und in allem Leid, ja gerade in allem Leid, ein Gott des Friedens für uns. Schlagen wir das Passionsalbum noch mal kurz auf, was der Apostel ja auch in unserem Predigttext kurz aufschleppt. Wir sehen Fürchterliches. Wir sehen Jesus in seinem Blut. Wir sehen ihn in seinem Leiden und Sterben. Klappen das Album gleich wieder zu und fragen uns, was bedeutet das von damals für uns heute, dieses Fürchterliche? Und wir antworten, alles ist anders geworden. Das ist unsere Rettung, was damals geschah. Es gibt einen neuen Bund für uns. Die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Da ist er wieder, der Gott des Friedens. Durch seine Wunden, durch seine Verletzungen sind wir geheilt. Durch ihn und in ihm werden wir zum Frieden gelangen mit Gott und mit den Menschen. Durch Jesus und in Jesus werden unsere Wunden und unsere Verletzungen zur Heilung kommen. Deswegen nennen wir ihn ja unseren Heiland. Auch unsere Michaelskirche ist ein Passions- und Auferstehungsalbum, das uns an die entscheidende Stunde und an die entscheidenden Stunden der Weltgeschichte erinnert. Ich weise immer gerne wieder darauf hin, bei unserem Mosaik ganz oben, da ist auf dem Buch mit den 7 Siegeln Jesus, das Lamm Gottes, dargestellt, ganz oben in unserer Kirche. Das ist das Oberste, was wir hier überhaupt haben. Jesus, das Lamm Gottes, für uns geopfert wie ein Opferlamm, für uns siegreich auferstanden von den Toten, wie das Lamm Gottes, das der Seher Johannes vor dem Thron Gottes in seinem Reich, in seine Ewigkeit geschaut hat. Nicht wir, Gott macht alles neu. Alles ist anders geworden seit damals. Und wir können einfach nur dankbar sein, dass Gott uns in diesen seinen Frieden hineingenommen hat. 3. Bemerkung. Gott schaffe in euch, was ihm gefällt. Das wird 2-mal mit etwas anderen Worten gesagt. Das 1. Mal, er mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinem Willen. Und das 2. Mal, er schaffe in uns, was ihm gefällt. Auch hier bin ich berührt. Es ist eine Anfrage an unsere Zeit heute, an das Denken unserer Zeit, an den Lebensstil, der heute vorherrscht, unser Lebensgefühl. Wir sind es gewohnt, Wünsche zu haben, das ist ja auch gut, und wenn möglich, unsere Wünsche dann auch uns zu erfüllen. Und manchmal benötigen wir dann Gott dabei als Helfer, damit er unsere Wünsche erfüllt. So dachten die alten Römer, so dachten die alten Griechen, so dachten die alten Germanen. Man muss den ein bisschen Weihrauch, den Göttern da oben, um die Nase hinschicken. Und dann erfüllen sie unsere Wünsche, dann tun sie uns Gutes. Und keinen anderen Sinn hatte damals die Religiosität auch gehabt. Nur die Götter hatten die Aufgabe, dass es den Menschen gut gehen soll, dass es mir gut gehen soll. Im Bibeltext, da wird die Richtung genau umgekehrt. Da geht es darum, dass wir Gottes Helfer sind. Da wird nicht zuerst gefragt, was uns gefällt. Da wird nicht zuerst gefragt, was wir uns wünschen und was wir wollen, sondern da wird gefragt, was ihm gefällt. Der Gott des Friedens mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun, seinen Willen, nicht unseren Willen. Ich denke an die altkirchlichen Märtyrer. Von ihnen wird berichtet, dass sie ihr Leben führten, um dem Herrn Jesus zu gefallen. Kann ja jeder mal hier in sich gehen und überlegen, lebe ich, um Wünsche zu haben und die zu erfüllen und dass es mir gut geht. Das macht jeder mit Sicherheit auch irgendwie, aber lebe ich vor allen Dingen, um dem Herrn Jesus zu gefallen. So war das damals. Ihr Hauptziel, ihre Hauptperspektive war das für sie. Und deshalb kam es für sie überhaupt nicht in Frage, zum Beispiel dem Kaiser wie einer Gottheit Opfer darzubringen. Eher waren sie bereit, für ihren Glauben dann zu sterben. Das war ihnen so wichtig. Dem Herrn gefallen wollten sie, nicht dem Kaiser oder irgendjemandem. Wenn jemand sich vor den Spiegel stellt und sich hübsch macht, dann ist es ja auch oft, um sich selbst zu gefallen und auch den anderen Menschen dann natürlich. Für uns Christen wäre es eine gute Übung für unser Leben, unsere Denkweise und unsere Pläne, wenn wir uns ebenfalls betrachten würden wie in einem Spiegel, aber wenn wir das umkehren, wenn wir nicht überlegen, gefalle ich mir? Bin ich schön, sondern ist das, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich plane, gefällt das ihm, gefällt das Gott? Hat der Herr Jesus Christus da Freude daran, ob der Gott des Friedens, wie es in unserem Predigtabschnitt heißt, das auch so will, wie ich es will? Das wäre ein schöner Spiegel für uns und unser Leben. Gott schaffe, was ihm gefällt. Und was Gott will, das hat uns Gott ja ziemlich klar und ausführlich mitgeteilt, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, in der Heiligen Schrift, in den 10 Geboten und vielen anderen Dingen, die da auch noch drinstehen. Übrigens entlastet unser Bibeltext uns auch. Wir müssen, ja, wir können uns gar nicht vor Gott selbst gut machen. Das steckt da auch drin, die Aussage. Sondern wir dürfen hoffen, beten und vertrauen, dass Gott selbst uns gut machen wird. Gott mache euch tüchtig. Gott schaffe in uns, was ihm gefällt. So sagt es der Predigtabschnitt. Vierte Bemerkung, der Segenswunsch des Apostels, der streift ja auch das Thema unseres heutigen Sonntags. Misericordias Domini, der Sonntag vom guten Hirten Jesus Christus, dem Ehre und Ewigkeit gebührt, wie es da heißt. Jesus Christus, er wird bezeichnet als der große Hirte der Schafe. Die Schafe, klar, das sind wir die Menschen, das sind wir seine Gemeinde. Und wenn man jetzt mal überlegt, was für eine Eigenschaft hat das Schaf denn so, wie ist ein Schaf so? Man könnte sagen, der Fuchs ist schlau, der Pfau ist stolz, das Schaf ist. Traut sich keiner zu sagen, gell? Dumm sagt man eigentlich, ne? Du dummes Schaf, oder? Dummes Schaf. Ja, als Christen wissen wir nämlich, dass wir mit all unserer Menschheit, Menschenweisheit, im Vergleich zur Weisheit Gottes dumme Schafe sind. Die ganze Menschenweisheit, die nützt nichts vor Gott. Wir wissen, dass wir es nötig haben, dass er, der gute Hirte, mit seiner Weisheit, mit seinem Weitblick, dass er uns führt und leitet auf unserem Lebensweg. Wir wissen, dass er es besser weiß und besser kann. Ich möchte Sie jetzt nicht dazu ermutigen, dass Sie zueinander dann in der Familie dauernd sagen, du dummes Schaf, um uns daran zu erinnern, weil das könnte man ja dann auch anders verstehen. Aber vielleicht, dass wir uns dessen bewusst sind, verglichen mit der Weisheit Gottes sind wir dumme Schafe. Deswegen wollen wir es heute genießen, dass wir seine Herde sein dürfen, dass wir von ihm geführt werden, dass er unser guter Hirte ist, der uns leitet. Deswegen wollen wir heute ihm, dem großen Hirten der Schafe, die Ehre geben, die ihm gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.